Willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Bohrleuten. Hallo Stefan.
Hallo Marcel.
Wir wollen uns heute mit dem zentralen Thema der Bundestagswahl beschäftigen, der EU, Europa, und haben uns dafür einen Gast eingeladen, und zwar Alexander Clarkson. Ich weiß, oder Clarkson, weiß gar nicht, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Clarkson. Vielleicht ganz Clarkson, okay. Vielleicht kannst du kurz dich vorstellen und dann steigen wir direkt in unser großes Publikumsthema ein.
Na, ich bin Dozent bzw. Lecturer für German und European Studies in King's College London. Das ist im European and International Studies Department. Das ist einer der führendsten, oder wenn nicht die führendste, Department für Europastudien in Großbritannien. Und mein Forschungsbereich ist so ein bisschen, so 50-50, ist mir immer ein bisschen schwer zu erklären. Die Hälfte meiner Forschung und meiner Arbeit, wo ich schreibe und lehre, und größtenteils lehre, ist EU und seine Grenzsysteme, wie die Innenpolitik der EU mit der Politik der Staaten, die die EU angrenzen, verflochten ist durch Fragen der Migration und der Grenzpolitik. Und die andere Hälfte meiner Forschung, das ist meine ursprüngliche Forschung gewesen, obwohl ich das ein bisschen weniger zurzeit mache, ist Diaspora-Politik in Deutschland, was natürlich auch verflochten ist mit diesem anderen Themenbereich. Das sind so die zwei Themenbereich, in dem ich arbeite.
Das klingt doch alles schon mal sehr spannend. Ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gewitzelt, dass die Europäische Union einerseits in dem Wahlkampf überhaupt kein Thema spielt. Das ist nichts Neues. Ja. Ich glaube, die spielt in keinem Wahlkampf eine besonders entscheidende Rolle, zumindest nicht als die Institution. Ich glaube, 2013 war das so ein bisschen die Ausnahme mit der so als faule Griechen-Wahlkampf. Aber auch das ist ja nicht wirklich ein EU-Thema in dem Sinne. Und dann die Migration, die spielt eigentlich überraschenderweise keine große Rolle in diesem Wahlkampf. Wenn man bedenkt, wie unglaublich dominant dieses Thema 2017 war. Ja, ich erinnere immer noch mit Grausen an das TV-Duell 2017, wo über 45 dieser 90 Minuten sich ausschließlich mit der Flüchtlingsfrage beschäftigt hat, wo wirklich innerhalb von 20 Minuten drei oder viermal die gleiche Frage an Merkel und Schulz rangestellt worden ist, als ob sie dann plötzlich anders antworten würden. Und dieses Mal interessiert es irgendwie niemanden. Und das ist schon eine spannende Dynamik. Und du jetzt so quasi als Experte, haben wir die Probleme gelöst oder hat es andere Ursachen?
Naja, die Probleme beziehungsweise die Krise sind von akut zu chronisch, zurück zu chronisch bewegt. Das heißt, die Fragen der Migration, der Grenzpolitik sind Konstanten in der Politik der Bundesrepublik wie auch der Politik der Europäischen Union. Das sind nicht Fragen, die weggehen. Und das sind Fragen, die immer wieder hochgekocht werden oder hochkochen und immer wieder neue Herausforderungen schaffen werden und gewissermaßen immer wieder dann zur Themensetzung gewesen werden. Aber es gab natürlich diese besondere Situation von 2015. Ich würde fast sagen, es fängt schon 2012, 2011 an mit den sogenannten arabischen Frühling. Da gab es auch die Ukraine-Krise, die andere Migrationsbewegungen angetrieben hat in Europa. Es gab eine größere ukrainische Migrationswelle in der Phase, gerade in Polen, Osteuropa. Man hatte so unterschiedliche Migrationsbewegungen. Gab es natürlich die libysche Krise. Das ist auch nicht gelöst worden. Das ist von akut zu chronisch. Und natürlich gab es dieser Schockerfahrung 2014, 2015, nicht nur die Migrationskrise, das ist natürlich Höhepunkt der Eurozonenkrise, die Donbass-Krise in der Ukraine und dann der Build-up, diesen Momentum zu Brexit. Und das ist alles so verknüpft worden um die Frage von Grenzen und Migration. Deswegen war es nicht besonders überraschend, dass es gerade 2017 so eine Themensetzung war, auch weil die AfD eine der dominanten Subthemen dieser Wahl war. Die AfD war neu, diese neue Herausforderung der Migrationskrise. Jemand wie ich, der Tag ein, Tag aus EU-Fragen, deutsche Migrationsfragen, Grenzfragen, Kriegs- und Sicherheitsfragen macht, das war schon klar 2012, 2011, dass es zu dieser Welle kommen würde. Aber es war natürlich nicht in der allgemeinen Fassung der Bevölkerung, weil natürlich andere Themen, die Eurozonenkrise, so lange dominiert hat, bis 2014, 15. Aber das hat sich quasi normalisiert. Die Krise ist nicht weg, die ist einfach zur Normalität geworden. Und dann daraus sind quasi eine ganze Reihe von sehr interessanten und sehr wichtigen europäischen Machtinstrumente, gerade in Händen Brüssel, hochgeschoben wurden. Viele der Mittel, durch die diese Krise verwaltet wird, sind eigentlich europäisch und sind in der Hände von Brüssel und nicht Berlin. Das ist eine sehr interessante neue Entwicklung. Nur dadurch ist sozusagen Ruhe ist das der falsche Begriff, weil das ist zu einer Routine geworden, das schockt keinen mehr. Jeder weiß, dass die EG ist, sondern ein Wunderpunkt ist. Nicht mal die Pushbacks, nicht mal diese moralisch sehr fragwürdigen Strategien der neuen europäischen Grenzinstitution Frontex, Grenzagentur, die sich langsam zum paramilitärischen Verband entwickelt, mit Waffen und Panzern, die ganzen, keine Panzer, Waffen, Hubschrauber, Drohnen, das Ganze drum und dran. Das ist nichts Neues, das ist sozusagen verdaut worden. Und die AfD stagniert, das ist das andere Wichtige, wo ich glaube, da entsteht sozusagen eine leichte, das wird ein bisschen vernachlässigt, wie weit die AfD jetzt eine Machtposition aufbaut in Sachsen. Aber in der gesamten Bundesrepublik außerhalb von Sachsen und Sachsen-Anhalt stagniert die Partei. Das heißt, die ist auch nichts neu. Was Weidel oder von Storch oder Höcke machen, das sind einfach chronische Probleme jetzt in der Bundesrepublik, die nicht weggehen wollen. Der Schockeffekt ist weg. Und dazu kamen Neuentwicklungen. Der Machtverfall der CDU-CSU als Volkspartei. Ich glaube, das sieht so aus, als ob die Macht CDU-CSU ab nächste Woche keine Volkspartei mehr sein wird in der klassischen Begriff der Nachkriegszeit. Eine Partei, die jeden sozialen Milieu ansprechen kann oder fast jeden sozialen Milieu ansprechen kann. Ich glaube, das ist schon, das kann man jetzt in Frage stellen, genauso wie bei der SPD. Das sind große neue Entwicklungen. Dieser grüne Push, der vielleicht jetzt gescheitert ist, aber durchaus Machtpotenzial zeigt. Die Grünen dann werden womöglich den besten Ergebnis ihrer Parteigeschichte erreichen, aber nicht den Ergebnis erreichen, die sie erhofft haben. Das ist eine interessante Dynamik, das ist neu. Und natürlich die Fragen von Covid, Klimawandel, diese ganzen Systemfragen, wenn es um die Beziehung zwischen den Menschen und der Umwelt geht. Das sind natürlich auch alle Themen, die über Jahrzehnten bis in der Zeit der Bonner Republik hinreichen. Aber das sind eben die dominanten Themen der Zeit, nicht überraschenderweise. Und damit ist eben diese Frage Europa, Migration, Grenzpolitik ist immer noch da, aber von akut zu chronisch verwaltet worden und von anderen Krisenzeichen und Krisenentwicklungen gereicht. Das Problem für mich, und das ist vielleicht letzter Punkt, das Problem für mich ist eben, dass damit eben eine ganze Reihe von Fragen und Machtfragen, gerade in der Statik des europäischen oder des EU-Systems, nicht besprochen worden sind in dieser Wahl, die sehr, sehr wichtig sind. Fragen der äußeren Sicherheit, Fragen der militärischen Einsätze, gerade um den Schutz des EU-Systems, die Entwicklung von Frontex von einer sehr kleinen Koordinationsgruppe zu einem Verband von 10.000 bewaffneten paramilitärischen Reserveeinheit, die faktisch da kommt und unterschiedlichen Teilen des Ganzsystems als mobile Reserve irgendwie verstärken. Diese Machtballung jetzt langsam in Brüssel, die so Stück für Stück die Statik des EU-Systems umbauen. Und natürlich ist das langweilig für viele Wähler und kompliziert und nicht Thema der Zeit. Aber da werden eben Probleme jetzt nicht besprochen oder Entwicklungen nicht besprochen, die in 3, 4, 5 Jahren wieder akut werden könnten. Und damit wieder damit viele in den Medien und viele Wähler und Politiker überraschen werden, obwohl sie schon vorauszusehen waren, jetzt oder vor 3 oder 4 Jahren.
Ja, das ist wirklich eine Geschichte. Ich bleib mal ganz kurz bei dieser Machtverlagerung, auch wenn das jetzt direkt mit Migration quasi nur inzidental zusammenhängt. Weil ich habe so das Gefühl, was da passiert ist im Endeffekt, dass diese Konflikte und diese Machtfragen, die können nicht auf offener Bühne politisch verhandelt werden, weil sie in quasi jedem Mitgliedstaat auf irgendeine Art und Weise toxisch sind. Ich meine, die osteuropäischen Staaten, die sind ja mittlerweile auf eine quasi offene Anti-EU-Linie umgeschwungen, zumindest manche von denen, nennen wir einfach Polen und Ungarn, darf ich die Wiesegrad-Staaten sagen? Ja, das ist so.
Nee, es passt nicht mehr.
Ist schwierig, immer zu gruppieren, aber nehmen wir einfach Polen und Ungarn ganz, ganz konkret, damit ich hier keine falschen Töpfe aufmache. In Deutschland ist die Vorstellung, weitere Souveränität an die EU abzutreten, immer so ein janusköpfiges Ding, weil offen ist keiner dafür. Aber in der Praxis ist es häufig das, was wir machen. Dann die Franzosen sind sehr für die Idee einer europäischen Armee, solange das eine französisch geführte europäische Armee ist, die dann ihren Kolonialinteressen dient. Und lauter solche Dinge. Und weil das eben nie offen und auch nur halbwegs ehrlich verhandelt werden kann, läuft im Endeffekt diese Machtkonzentration, was du gemeint hast mit diesem, wir richten uns sozusagen in der Krise ein, ja, es wird chronisch, übernimmt sozusagen das, was in den USA dann der Deep State genannt worden ist. Also diese Institutionen, ein Machtvakuum existiert nie lange. Und da offensichtlich die Nationalstaaten nicht in der Lage sind, diese Probleme anzugehen, wie auch, ja, also wie soll ein einzelner Nationalstaat diese Migrationskrise bewältigen, dann landet es automatisch bei den EU-Institutionen und die nehmen sich die Freiräume, die sie kriegen. Und das sehen wir eben zum Beispiel an Frontex. Da gibt es keinerlei Diskussion, ob man die bewaffnen und ausrüsten soll, ob die diese ganzen Kompetenzen bekommen sollen. Aber ich lese dann irgendwie zu meiner Verblüffung plötzlich einen Artikel in den Nachrichten, dass es ja total gut ist, dass jetzt Frontex den Küstenschutz macht vor der griechischen und italienischen Küste und nicht mehr die italienische und griechische Küstenwache, weil die waren ja viel brutaler als Frontex. Und ich so, wann ist das passiert? Und das passiert irgendwie automatisch, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, das ist gerade, weil diese Themen toxisch sind, werden sie an der EU weitergegeben. Das ist kein Paradox. Gerade weil ein Thema wie Grenzschutz, Migrationskontrolle, auch die es ist sozusagen der Fachbegriff von Didier Bigeaud, der große französische Soziologe, und auch Soziologe der internationalen Beziehungen, hat diese Idee der Externalisierung der EU-Grenzpolitik entwickelt. Und diese Idee, dass die EU-Grenzen ist nicht nur eine Linie, die politische Linie zwischen EU-Staat und Nicht-EU-Staat, dass ein gesamter Sicherheits-, militärischer, polizeilicher und auch technologische Sicherheitssysteme aufgebaut worden sind, die tief in der Souveränität von ehemaligen europäischen Kolonien eingreifen, bis nach Zentralafrikanische Republik, bis nach CAR oder Kamerun. Man kann diese ganzen Kontrollsysteme sehen, wo Frontex überall Büros haben, wo es eine europäische oder Sicherheits- oder Gendarmerie oder militärische, paramilitärische Präsenz gibt. Diese ganze Struktur hat sich langsam aufgebaut, weil sie auf der einen Seite die Interessen von nationalstaatlichen, in den Mitgliedstaaten von nationalstaatlichen politischen Eliten dienen. Wir können diesen Problem weg von unseren Grenzen wegschieben und durch Institutionen verwalten, die nicht nationalstaatlich sind oder mindestens koordinieren, die nicht nationalstaatlich sind. Da wird vieles auch in den Kampf gegen den Terror aufgebaut, ähnliche Strukturen. Das ist alles ineinander. Es wird oft auch so gesprochen, als ob diese Counterterrorism, CT, diese ganzen Einheiten, diese Entwicklung separat ist von Grenzkontrollen, separat ist vom Kampf gegen organisierte Kriminalität. Das ist alles natürlich ineinander verflochten, wenn man das institutionell sieht. Es gibt schon Interdependenzen und Interverbindungen zwischen die EU-Arbeit in diesen Regionen und die Arbeit der Nationalstaaten, der Arbeit Militärs. Und das wird immer so auseinandergehalten, obwohl es ineinander verflochten ist. Das ist eben eine und zum Teil auch ist problematisch in diesen Debatten diese Idee der europäischen Machtlosigkeit. Gerade in den deutschen Feuilletons oder deutschen Zeitungen, wie immer, wir sind nur machtlos und die armen Europäer und wir können da nichts. So, schaut man sich das ganz genau, hat die EU schon, EU gemeinsam und einzelne europäischen Mitgliedstaaten schon immense Macht. Und üben auf reguläre Art und Weise diese Macht aus. Deswegen treibt mir diese Debatte der europäischen, vermeintlichen europäischen Schwäche in den Wahnsinn, weil es damit so eine Art Get-Out-Clause sein. Da kann man sagen, wir sind so schwach, wir machen nichts. Und damit kann man auch sich von der Verantwortung wegschieben, die von diesen europäischen Machtinstrumenten durchzuführen sind. So gerade weil diese Themen toxisch sind, ist es sehr passend für nationalstaatliche Regierungen, sozusagen den Profit oder die Vorteile dieser Politik für deren spezifischen Interessen wahltechnisch gesehen einzuhören. Aber es entsteht damit keine Debatte über Fragen der demokratischen Transparenz. Und das sind die Debatten, die im Europäischen Parlament geführt werden. Die Debatten werden geführt, aber weil sie auf europäischer Ebene geführt werden im Europäischen Parlament, wieder mal, das ist auch ein Versagen der nationalstaatlichen Medien, dass sie nicht auf schon wichtige Debatten, die schon stattfinden in Brüssel, nicht gucken, weil es sind grundsätzliche Fragen von, wenn wir jetzt mehr und mehr Macht im paramilitärischen Bereich. Das ist nicht im militärischen Bereich. Das bleibt immer noch, solange NATO mehr oder minder kohärent ist, ist diese High Kinetic State to State staatliche Kriegsführung praktisch, wird bei der NATO bleiben. Aber alles darunter entwickelt sich mehr und mehr in eine europäische Richtung. Das heißt, für mich, diese Debatten über europäische strategische Autonomie, die immer sich fixieren auf den USA als Beispiel, fehlen und damit immer sagen, das haben wir nicht, weil wir nicht das haben, was die USA hat. Das geht völlig vorbei und das, was sich an sich entwickelt, was paramilitärische Macht ist, so Gendarmerie-Macht faktisch. Und in der Hinsicht ist es eben auch ein Versagen der jetzigen Debatte, dass man diese Entwicklungen sieht und sie kommen kaum ins Gespräch auf der Ebene, in dem der normale Wähler wirklich damit in Verbindung setzen kann. Weil es sind grundsätzliche Fragen. Frontex, es gibt keine ordentliche Transparenzmittel für Frontex. Es gibt diese unterschiedlichen Institutionen, auch die EPP, European Public Prosecutor, der Europäische Staatsanwalt. Das ist eine sehr wichtige Agentur für die demokratische Transparenz dieser ganzen Strukturen. Das ist fast kaum im Gespräch. Und deswegen glaube ich, das kann nicht so weitergehen. Irgendwann mal gibt es ein Problem oder ein Konflikt oder eine Krise, wo wirklich viele Wähler und nationalstaatliche Politiker sehen werden, wow, die EU hat plötzlich das ist alles in Brüssel jetzt. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein Schock für die Franzosen, weil die Franzosen haben immer so diese Sicht, die europäische strategische Autonomie ist eine französische strategische Autonomie. Und die werden auch damit Schwierigkeiten haben, wenn es so rausstellt, wenn man da in der EU Macht konzentriert, auch wenn dieser Person eine Franzose ist, wie Thierry Breton, ist er am Ende ein EU-Politiker der EU-Institutionen. Die haben jetzt ein Eigenleben entwickelt. Und damit ist es das für mich eine sehr, sehr problematische Debatte, weil das Fehlen dieser europäischen Perspektive, das staut Probleme für später auf. Obwohl ich glaube selber, ich bin jemand, der durchaus sehr positiv eingestellt ist zur europäischen Integration. Ich glaube durchaus, jetzt sowas wie europäische Staatlichkeit ist an sich in einem globalen Kontext von unterschiedlichen Großmächten, die sich rivalisieren, ist etwas Positives. Aber es braucht demokratische Transparenz, es braucht ein Gespräch mit den Wählern. Ich will ja auch keine Institution unterstützen, die so einen Umgang hat, wenn es um Menschenrechten geht, wie Frontex. Und das muss alles ins Diskussion. Und das ist gerade eben ein Problem, dass das Fehlen davon heißt nicht, dass das weggeht. Das heißt, dass irgendwann mal taucht das auf eine viel unkontrolliertere und viel vielleicht populistischere Art und Weise.
Ja, ist ja auch gerade auf der Öffentlichkeitsseite ein ganz großes Problem, dass wir keine gesamteuropäische Öffentlichkeit haben, sodass da auch eine Identität entstehen kann, auch gesamteuropäische Narrative, die dann auch über die Ländergrenzen hinaus vielleicht auch wandern können. Ich würde aber gerne noch mal ganz konkret auf die deutsche Öffentlichkeit und den Bundestagswahlkampf zurückkommen. Wenn wir jetzt mal ganz konkret die großen Formate, die drei Trieler noch mal draufblicken, das ist ja, man kann beim ersten Dreh sagen, ja, da keine Frage zum Ausland oder zur EU an sich. Im zweiten auch nicht, ja, das ist, da kommen dann die Artikel, die sich dann darüber wundern. Und das ist dann natürlich dann schon sehr interessant, dass das dann fehlt. Und dann beim dritten nochmal nichts dazu. Das ist ja schon nicht mehr nur ein Desinteresse, das nimmt ja schon pathologische Züge an, dass das überhaupt nicht stattfindet. Also zum einen wäre meine Frage, warum meinst du, ist das in der deutschen Öffentlichkeit, also mindestens aus der massenmedialen Öffentlichkeit heraus, so stark, dass man überhaupt nicht glaubt, dass das für diese Bundestagswahl ein Thema ist, wo man zumindest, sagen wir mal, ein Feigenblattfrage einer oder zwei irgendwo unterbringt bei diesen Massenmedienformaten? Und zum anderen, meine zweite Anschlussfrage dann dazu wäre, was glaubst du, was dieses Desinteresse von Seiten der Massenmedien, die halt vermuten, dass das im Publikum auch ein Desinteresse dasteht, ja, was das mit den Positionen der Politik macht zu diesen Themen?
Ich glaube, es ist auf einer Ebene zum Teil auch verständlich. Wir haben jetzt 15 Jahre Merkel, 16 Jahre Merkel. Und das ist schon nicht unähnlich, meiner Meinung nach, habe ich auch erlebt, ich bin ja in Hannover aufgewachsen, die 98-Wahl, ne, was cool gegangen ist. Und da haben sich so viele Probleme aufgestaut, die verwaltet worden sind. Und einer der grundlegenden Dynamiken der Bundesrepublik der späten 90er und frühen Nullerjahren, der Spätkohl, dann Grün-Rot, war diese Idee, dass die deutsche Gesellschaft selber hat sich rasant weiterentwickelt und war in einem so ein konstanter Gefühl von Flux und Instabilität und dass es irgendwie eine Veränderung nötig war, sodass der Staat sich mit diese Veränderungen, dass es das da ein Aufholjagd brauchte, weil die staatlichen Strukturen nicht mehr dazu fähig waren, sich mit dieser gesellschaftlich veränderte Gesellschaft umzugehen, weil sie so schnell verändert hat und die Staat hat, war, schien unbeweglich. Und ich würde das nicht weit gehen, aber es haben sich eben sehr viele auch innenpolitische Themen aufgestaut. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist immer ein Problem von der medialen Perspektive. Man muss eben Themen auswählen. Aus einer großen Brandbreite von Themen, die sitzen. Und das ist an sich auch keine Kritik an Merkel. Merkel hat auch vieles weiterentwickelt. Aber es ist natürlich jetzt ein Gefühl, jetzt, dass sie weggeht und völlig neue parteipolitische Möglichkeiten in der Regierungskoalition als möglich gesehen werden, dass wir dann eine Situation haben, wo lauter Fragen aufgetaucht werden von Sachen, die Merkel eben nicht weiterentwickelt hat. Und auch nicht nur Merkel, die Parteien nicht weiterentwickelt haben. Und da ist natürlich Klimawandel einer dieser zentralen Themen, hat Covid natürlich, hat alles überlagert. Das ist vielleicht sozusagen, wo ich ein bisschen sagen, das ist an sich nicht überraschend. Eine negativere Teil dieser Analyse ist eben auch, dass es eine schon erhebliche Nervosität gibt, wenn es um diese Fragen geht, weil das eröffnet Fragen über wie viel Macht ein Nationalstaat, nationalstaatliche Strukturen immer noch innerhalb der EU haben. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Wenn die letzten 15 Jahre, ich sage selber seit Maastricht, seit 92, seit dem Vertrag von Maastricht, wirklich im Zeichen einer langsamen Machtverlagerung im EU-System von den Nationalstaaten zu einem Supranationalstaat. Das ist noch kein Staat, die EU. Da gibt es lauter Gründe. Also ein Quasi-Staat. Es entwickelt sich mehr und mehr zu einer Form der Staatlichkeit. Und es ist immer mit sehr, sehr großer Vorsicht verwaltet. Weil erstmal gibt es diese europäische Idee, die alle haben wollen. Aber der Endpunkt dieser europäischen Idee ist eine faktische Entmachtung des Nationalstaates. Und auch für linke Parteien und auch für die Grünen stellt das schon sehr schwierige Fragen über, inwieweit wollen wir den Nationalstaat innerhalb des EU-Systems entkernen. Und das, deswegen denke ich immer, bei europäischen Themen gibt es dieses sozusagen, oho, das sieht man schon beim Euro, ne? Diese Idee, die Euro ist eine super Idee und dann kommt der Euro und ich glaube, im Bereich dieser Bereich der monetären Politik gibt es eine europäische Öffentlichkeit, weil jeder hat diesen Euro als Symbol in der Tasche. Wir sind durch die Griechenland-Krise durchgegangen, wo jeder, wirklich jeder Wähler weiß, ob er dafür ist oder nicht dagegen, dass die wirtschaftliche und monetäre Zukunft Deutschlands mit der Griechenlands oder Italiens oder Litauens verflochten jetzt ist. Ich denke, diese Idee der europäischen Öffentlichkeit hängt vom Themenfeld ab, oft. Ne? Und Covid, glaube ich, auch kommt so langsam diese Idee, wow, das ist so eher so ein europäisches Ding mit Impfen und so. Und deswegen sind wir wütend. Und da gibt es, glaube ich, auch schon eine interessante Spannung in der Bereich. Aber bei diesen Fragen, die Kernfragen sind der Staatlichkeit, ich glaube, da tun sich auch viele nationalstaatliche Politiker schwer. Sieht man auch an den französischen Debatten. Ne? Und was soll man den Wählern eigentlich sagen? Ich bin für ein stärkeres Europa, für eine Bundesrepublik Europa. Und damit entmachte ich mich selbst. Das ist, ich habe da keine konkrete Antworten. Und das ist eben so eine Art Zusammenhang, wo man irgendwie fast das Gefühl kriegt, dass viele politische oder mediale Eliten, ich hasse diesen Wort Elite, aber manchmal muss man das als Shorthand benutzen, dass die oft den Wähler unterschätzen. Oder die eigenen Wähler unterschätzen. Ich fand viele Deutsche, auch Konservative, Christoph, können sagen, ja, das ist nicht mehr top. Und alleine können wir das nicht mehr stemmen. Und ja, vielleicht noch ein militärischer Einsatz europäisch. Lieber europäisch als deutsch. Ich glaube, da ist durchaus mehr Bewegung drin. Ich glaube, in vielen oft ist die Bevölkerung weiter als die politische Elite. Ne? Und der Wähler ist kein Depp. Das ist auch einer meiner großen Sprüche. Meine Studenten sagen, voters are not stupid.
You know? Ja, das sagen meine britischen Politikberaterfreunde auch immer, ja, dass man die Wähler nicht unterschätzen soll. Das scheint in diesen Kreisen ein weit verbreitetes Statement zu sein. Ne? Ich würde eine Dynamik quasi noch benennen, glaube ich, also wo wir quasi darauf achten können als ein Indikator, ist, glaube ich, wenn die europäischen Wahlen, also gerade die Wahlen zum Europäischen Parlament und die europäischen Personalentscheidungen, also etwa Kommissionspräsidentin und solche Geschichten, wenn die wichtiger oder zumindest gleich wichtig werden wie die nationalen Wahlen. Weil ich sehe auch nicht, ja, genauso wie du, dass die nationalen PolitikerInnen sich selber entmachten. Keine Institution entmachtet sich freiwillig selbst, wenn sie es irgendwie halten kann. Ja. Da steckt immer irgendetwas dahinter. Und wenn es so eine freiwillige Selbstentmachtung gibt, dann üblicherweise, weil man dem Gegner ein Instrument aus der Hand nehmen will. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an den amerikanischen Kongress denke, der sich ja wirklich seit den 90er Jahren massiv selbst entmachtet hat, aber eben immer mit dem Ziel, dass die konservativen Interessen über die Gerichtshöfe abgedeckt werden. Ja, da findet dann so eine Verlagerung statt. Und sowas sehe ich auch für Europa. Ja, also in dem Moment, wo quasi die nationalen Akteure entweder bedeutungslos werden oder aber glauben, dass sie über die europäischen Institutionen ihre Interessen besser verfechten können, sozusagen. In dem Moment werden wir einen massiven Umschwung erleben. Wann das sein wird, ob das überhaupt sein wird, keine Ahnung. Aber das wäre so das Signal, auf das ich achten würde, wenn wir tatsächlich die Europawahlen und die Kommissionspräsidentschaft ähnlich diskutieren wie Bundestagswahlen und Bundeskanzleramt.
Ich denke, das hat sich in der Hinsicht schon weiterentwickelt. Wenn ich über die Barroso-Kommission denke oder die Kommission der 90er, auch die Delors-Zeit, da war ich Kind, aber sagen wir diese Sampa-Zeit, es gab so mehrere, das kann man in mehrere Schritte sehen, wie diese Fragen der Kommission in der Besetzung immer politisierter werden, was ich positiv finde. Ich finde, das ist auch Teil des Problems, glaube ich, gerade in der deutschen Debatte, ist, wenn immer europäische Fragen politisiert werden, ist so, oh nee, das darf nicht zu politisch werden, oh Gott, das ist genau, was sein muss. Es ist immer ein Zeichen. Polarisierung ist auch ein positives Zeichen, das ist mehr und mehr die Fragen, die bei diesen europäischen Fragen, die immer wichtiger werden, weil eben diese Macht schon Stück für Stück abgetreten wird auf der europäischen Ebene. Ich glaube, oft auch nicht durchdacht. Das ist, glaube ich, das muss man so aussehen. Oft sind es eben Themenkomplex, Grenzsicherheit, schwer. Wähler mögen das nicht, aber wir können das nicht irgendwie alleine machen. Ich werde als Sebastian Kurz sagen, wir brauchen eine EU-Grenzpolizei und bla, und jetzt schaffe ich es mir dieses Thema aus der Welt und bla. Dass der Kurz wirklich durchdacht hat, damit der Leggeri, Fabrice Leggeri, die Leute in Frontex draus machen würden, glaube ich nicht. Ne? Und die Italiener sind sich da viel bewusster. Da ist etwas ein bisschen Strategischeres dran. Das sind gerade die Staaten, die starke Gendarmerien haben. Die Carabinieri, Guardia Civile, französische Gendarmerie, die Rumänen, die Polen, diese klassischen Strukturen. Die wissen genau, was die machen. Aber weil das sind die Leute, dessen institutionelle Kultur dann Frontex jetzt formen. Ne? Und das ist auch ein Problem in der deutschen Debatte. Wenn die Deutschen das jetzt nicht versprechen, werden andere europäische Staaten das in ihren Interessen formen. Auch bei der Frage der Verteidigungspolitik.
Aber das haben wir auch beim Euro gesehen, oder? Ja. Bei der Struktur des Euro, weil da haben sich ja zum Beispiel die Deutschen massiv durchgesetzt. Also als der Euro konstruiert worden ist mit Maastricht, das war ja quasi Bundesbank federführend. Das waren ja wirklich deutsche Interessen, die da dominant waren. Mittlerweile hat sich die EZB stark gewandelt, aber damals zumindest von der Inception her quasi.
Aber ich glaube, das ist eine interessante Frage. Wenn es um die Grundarchitektur des EZBs geht, war das ein deutsches Modell. Ne? Als es aber dann zur Krisenreaktion ging, es ging nicht nur um die Figur Draghis, aber die Krisenreaktion war eine italienische. Das fand ich sehr, sehr interessant, dass diese ganzen Modelle, die dann benutzt worden sind, wo in Deutschland das, oh nee, und die Deutschen haben sich faktisch auch zu einem bisschen gewissen Grad aus der Debatte rauskorporiert. Sie hatten lauter rote Linien, die nicht zu halten werden, und die Italiener kamen rein und sagten, nee, das ist ein Modell. Die Italiener werden immer im europäischen System, meine ich, ich kenne die Dysfunktionen, ich manchmal übertreibe das ein bisschen auf Twitter, aber ich kenne die Dysfunktionen, das Dysfunktionale am italienischen Staat und die ganzen Probleme. Nur, manchmal, es gibt aktuell im europäischen System, die auch wegen den internen Dysfunktionen unterschätzt werden, das sind die Italiener. Und die sind gerade gerade das war für mich so ein Fall, dass es gab die Krise, die Deutschen haben sich auf alle die rote Linien durchgesetzt, die rote Linien könnten nicht gehalten werden, und in Deutschland gab es faktisch ein Vakuum, mindestens auf Staatsebene, natürlich bei Ökonomen, und da gab es viele Modelle, die auch reingeflossen sind. Aber bei den Italienern, die waren pragmatisch. Das war so, wir sind nicht besonders ideologisch, diesen Euro brauchen wir zum eigenen Überleben. Übrigens auch Lega Nord-Leute, die immer gegen den Euro wettern, aber auch mitarbeiten, um es zu retten. Das ist immer ein sehr interessantes Paradox. Aber das ist für mich gerade der Fall, wo die Deutschen sich selber unter Schäuble aus der Debatte rauskoppeltiert haben, und andere haben den Krisen Antwort geschaffen, taucht mit Modell auf durch Draghi und anderen, und Merkel hat gesagt, oh Gott, jetzt schaffen wir das Problem aus der Welt, und bumm, jetzt sind wir, wo wir sind.
Das führt uns ja im Endeffekt zur Bundestagswahl zurück, weil der Grund, warum zwischen 2009 und 2013 dieses Vakuum in Deutschland geherrscht hat, war die schwarz-gelbe Koalition. Ja. Weil die nicht in der Lage waren, Deutschland war außenpolitisch handlungsunfähig in der Zeit. Merkel hatte keine Mehrheit im Bundestag dieses heute irgendwie völlig verdrängt, ja, aber die hatte keine Mehrheit im Bundestag für ihre eigene Politik. Die war auf Stimmen der oppositionellen SPD angewiesen, das Auseinanderbrechen und den kompletten Kollaps der Eurozone zu verhindern. Und es muss ja auf einem gewissen Level so Schäuble den CDU-Hardlinern und der FDP klar gewesen sein, weil die haben zwar ein bisschen Krach da dagegen gemacht, aber es ist ja nicht so, als hätten sie sich massiv gewehrt. Die haben sich ja dann quasi hingestellt und gesagt, oh, die EU macht hier ganz schreckliche Dinge und Merkel macht ganz schreckliche Dinge, aber wir lassen es mal geschehen, weil eine Alternative haben wir auch nicht.
Genau.
Ja, was du ja gerade angesprochen hast, der Grund, warum in der ganzen Eurozonenpolitik die Konstruktion deutsch ist und jede Krisenreaktion nicht, ist, dass die deutsche Konstruktion scheiße ist. Ja. Das muss man ja wirklich ganz klar sagen. Die ist auf dem Papier, in der Theorie sieht die total gut aus, und in der Praxis fällt die in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Und das ist die große Lebenslüge praktisch aller deutschen Parteien. Gerade eben lief es über Twitter, während wir hier reden, dass der Scholz sich zur Schuldenbremse bekennt. Das ist, es ist einfach unglaublich.
ich meine, gerade wenn ich mit Italiener spreche, das wurde eins, das Problem. Ich meine, italienische Policymaker, Menschen, die da die Politik bestimmen, im Wirtschafts-, im Finanzministerium, in Außen-, in der Farnesina, das ist jetzt so eine Art interner Witz geworden, die Deutschen mit ihrer Schuldenbremse und die Deutschen mit dies und das. Das wird nicht mehr ernst genommen. Das ist auch ein Problem. Und das, wenn wir das zu Frontex und die Migrationspolitik verlagern, das sind wieder mal so Grundaspekte, wo Merkel und die bundesdeutsche Politik sich ein Problem aus der Welt schaffen wollte, haben dann einen Rückgriff genommen durch die europäische Ebene, das war Junckers und anderes, den Vorschlag. Auch Frontex war zwischen 2000 und Gründung 2006, glaube ich, war das, und 2015 eine relativ kleine Koordinationsbehörde. Das war eine sehr relativ kleine, ist immer größer geworden, war immer so eine kleine Truppe. Das sind Leute, die sollten gemeinsame europäische Grenzsicherungsstandards durchsetzen, koordinieren, Informationen sammeln. Das sollte eine Sammelstelle. Aber die Leute innerhalb von Frontex kommen alle aus diesen klassischen europäischen Gendarmerie-Backgrounds. Carabinieri, Garde Civil, die rumänische Gendarmerie. Das ist eine sehr militarisierte Sicht der Polizeiarbeit. Das ist eine militarisierte Polizei. Ich finde, die sind oft sehr gute Einheiten, um, sagen wir, im Ausland zu intervenieren. Das ist besser als das Militär. Gendarmerie schicken ist immer prinzipiell besser als eine Armee schicken, um sowas wie Counterinsurgency zu machen oder Das ist dann aber eine Debatte, die wieder mal im Mittelmeer geführt wird und nicht in Deutschland. Und was dann passiert ist, dann sagen sie so, oh, Krise, und dann hat sich Legeri, der Chef von Frontex, ja, wir haben so eine Behörde, und wenn sie uns 10.000 Leute geben und bewaffnen, und dann können wir alles unter Kontrolle halten, alles europäisieren, koordinieren. Und die in Deutschland war so, ja, das werden wir europäisieren, schaffen wir uns selber das Problem weg vom Hals, europäisieren das, ohne wirklich nachzudenken, um was für Leute es ging, die das in den Händen kriegen, und was sie damit machen würden. Und was für eine Strategie sie führen werden und das für eine, was überhaupt, was für eine Sicherheitsmentalität und Sicherheitskonzept. Das ist ein Mittelmeer. Das ist ein ich habe viel Respekt vor Leuten in den Carabinieri. Und gerade weil im Kampf gegen die Mafia oder Schmuggel und so, das weil die oft einfach, wenn jemand stirbt, okay, ne? Und das ist eben eine sehr pragmatische Sicht der Sicherheit. Und das ist wieder mal, und jetzt gibt's dieser Schock in Spiegel und Deutschland, oh Gott, was macht denn Frontex da? Das war alles vorauszusehen, weil es ein Debattenvakuum in Deutschland gibt. Und das ging mit um die große Koalition. Bei einer großen Koalition gab es dieses Problem. Die CDU, CSU, Grenzen müssen dicht machen, hatten Angst vor der AfD. Die SPD und Teile der CDU sind nervös wegen den Grünen. Ne? Aber am Ende war es dieser Kompromiss. Wir lassen diese Leute rein und dann machen wir die ganzen wieder dicht. Aber es war besser, dieses Thema auf der europäischen Ebene zu hieven, um diesen Streit aus der Koalition fernzuhalten, als so ein bisschen nachzudenken. Ich denke, es war eben so, es ist wahrscheinlich besser, das auf paramilitärisch auf europäischer Ebene zu regeln. Aber verdammt nochmal, wenn man das eben macht, muss man nachdenken über was das für Institutionen sind, wie man das demokratisch transparent macht und wie man sicher geht, dass das auch grundsätzliche demokratische Werte mit einfließen in diesen Entscheidungsbildung. Das fehlte völlig. Das war so, oh, Europa, bumm, wir schaffen das Problem vom Hals. Bang. Das ist nicht nur FDP, CDU, CSU Zeit. Das ist so ein Zyklus in der deutschen Politik, dass man Fragen europäisiert, ohne wirklich strategisch nachzudenken, über wie man das eigentlich demokratisch transparent und stabil weiterführt. Und das fehlt in der Wahl. Aber das ist eine Komplexitätsebene, die ich glaube, die manchen deutschen Wähler verstehen würden. Aber da gibt's eher so ein Elitenproblem, dass die Wähler eben unterschätzt werden, dass sie nicht in diesen Dialog mit eingeführt werden können.
Ich wollte auch gar nicht behaupten, dass es nur bei der CDU und FDP vorkommt. Ich denke nur, dieses absolute Vakuum von wir können gar nicht handeln, das war spezifisch für die Euro-Krise, ja. 2010, 2011. Weil es ist ja auch Handeln, wenn ich sage, hier, wir schieben den ganzen Schotter an die EU ab. Ja, also in dem Fall ist es ja quasi ein aktives Nichthandeln, aber es ist eine Entscheidung. Und ich meine, die haben sich ja 2010, 2011 wirklich geweigert, auch nur eine Entscheidung zu treffen, ja. in jegliche Richtung. Deswegen, um das nochmal klar zu machen. Aber würdest du dann quasi sagen, dass mit der Wahl jetzt 2021 europapolitisch sich etwas groß ändern wird oder wird Deutschland im Endeffekt entweder auf Autopilot weitermachen oder überhaupt auf Autopilot gehen? Also ist Deutschland quasi ein europapolitischer Akteur aktuell und wird sich das ändern?
Ich glaube, vieles an der deutschen Machtstellung innerhalb der EU hat auch ihre Kraft davon gezogen, aus der Stellung Merkels im deutschen System, die sich entwickeln musste. Wir vergessen das eben auch. Wir vergessen auch diese Phase 2005 bis 2009. Die war nicht die dominante Figur in dieser Phase. Das war auch alles sehr, sehr innenpolitisch gerichtet. Auch wieder mal aus verständlichen Gründen. Der Grundlage ihrer späteren Dominanz, ihrer späteren Beliebtheit in der Bevölkerung war die Idee, dass sie nach den ganzen Chaos der 90er und frühen Nullerjahre, auch schon 80er Jahre, wenn man es mit einrechnet, Stabilität, Ruhe mit eingebracht hat. Das ist die Ruhekanzlerin. Und weißt du, es wird oft die Wichtigkeit von Stabilität wird oft unterschätzt. Es ist ein Wert und es ist wichtig und es ist auch für eine Gesellschaft. Da hat sie vielleicht in dieser Phase, ich glaube, vielleicht ihre besten Verdienste für die Bundesrepublik war 2005 bis 2009, wo vieles dann wirklich, die Gesellschaft brauchte das. Ich erinnere mich noch an diese Hyperpolisierung der 90ern, frühen Nullern. Das war nicht sustainable. Das war nicht nachhaltig. Das musste irgendwann mal, die ganzen neuen Entwicklungen mussten irgendwann mal verwaltet werden in etwas Stabileres. Nur, dass das Problem liegt eben darin, dass Merkel eben diese Machtstellung aufgebaut hat und dann vieles auch durchziehen konnte durch diese persönliche Autorität. Wenn Merkel weg ist, kommen die ganzen Schwächen, die immer da waren, die wir jetzt beide besprochen haben, diese Unfähigkeit, sich flexibel zu arbeiten, diese Unfähigkeit, oft die Systeme und Prozesse detailliert. Es wird oft an anderen verschoben und oft wird nicht nachgefragt, wer hier die Kontrollinstanzen sind und wer sich so weiterentwickelt. Ich glaube, die werden ein bisschen offener werden, weil es ist ja auch unausweichlich. Jede Kanzler wird ab nächste Woche schwächer sein als Merkel. Das dauert. Eine Führungsfigur braucht Zeit und Macht aufzubauen, eine Machtstellung aufzubauen. Und wenn es eben eine Dreiparteienkoalition sein wird, wird es eine besondere schwache Figur sein, das sieht man doch auf Landesebene. Dreiparteienkoalitionen, da gibt's immer so viel Misstrauen und Unsicherheit und es ist so Koalitionsmanagement, das verbraucht so viel Kraft von den jeweiligen Akteuren sei es eine Ampelkoalition, eine Kenia-Koalition, eine Deutschland-Koalition oder was auch immer. Das wird so viel Kraft kosten, diese Koalition zusammenzuhalten, dass eine Kanzler bzw. Kanzlerin sehr wenig Freiräume haben. Auch in der außenpolitischen oder europäischen Ebene. Weil natürlich alles steht fest im Koalitionsvertrag. Ne, wenn irgendwie plötzlich ein neues Problem aufkommt, wo man vielleicht vom Koalitionsvertrag abgewichen werden muss, wird dann endlos verhandelt. 100 pro, wenn die FDP irgendwo in einer Koalition ist, hat die FDP das BMF, Finanzministerium. Und ich sehe keine Ampelkoalition ohne Lindner als Finanzminister. Das passiert eben. Viele sagen, oh Gott, das wäre furchtbar. That's live. Das wird passieren.
Das ist eingepreist.
Das ist nicht mal diskutiert wird. Das sollte mal diskutiert werden, was eine FDP-Finanzministerin aussehen wird. Das läuft auch darauf, zu diesem Zeitpunkt, 4 Tagen vor der Wahl, läuft es in dieser Richtung hin. Und in der Hinsicht, ich würde mir vorstellen, dass Baerbock Außenministerin wird und Habeck wird Umwelt-, Super-, Klimaminister mit viel Geld auszugeben für Infrastruktur. Wird alles feststehen in Koalition. Und Scholz als Kanzler und ein paar SPD-Big Beasts in unterschiedlichen Stellungen. Es wäre cool, wenn Nuripur ein grüner Verteidigungsminister, das wäre super. Ja, der Mann ist toll. Aber mal sehen, das ist unwahrscheinlich, aber ich finde, das wäre eine geniale Entscheidung. Aber dann hätte man diese drei Parteien, die nur zusammenarbeiten, weil jede andere Option beschissener ist. Ne? Und ich sehe nicht, wie Scholz dann Scholz kann nicht zu UCO, zur Europäischen Council, reingehen, mit große Flex. Er kann nichts gestalten, mindestens nicht in den ersten paar Jahren. Die Zukunft Europas, ich glaube eher, gerade es hat eher vieles mit der Innenpolitik Italiens zu tun und so weiter und so fort, wie das operiert, aber italienische Ministerpräsidenten sind oft intern schwach, aber auf europäische oder außenpolitische ziemlich stark. Haben sehr viel Gestaltungsraum. Weil es gibt das ist die Paradoxe des italienischen Systems. Alle streiten sich dauernd und es gibt viele Hass und Konflikt. Aber der Grundkonsens von rechts zu links ist relativ stabil. Und natürlich Macron oder wenn PIS in Polen stürzt und eine neue polnische Regierung kommt, es werden andere die Zukunft Europas gestalten, nicht die Deutschen, nicht in den nächsten 4, 5 Jahren.
Ja, da würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Ich halte es auch für die große verpasste Chance im Endeffekt, dass 2017 diese ausgestreckte Hand von Macron ausgeschlagen worden ist. Egal wie viel im Detail es da Unterschiede in den Absichten und so weiter gab, da wurde, glaube ich, eine wirklich große Chance fahren gelassen. Und die kommt so schnell, fürchte ich, nicht wieder.
Was die Deutschen nicht merken, ist, es gibt Seiten, ja, es gibt die deutsch, die französisch-italienischen Beziehungen waren wirklich im Keller, nicht nur wegen diesen populistischen Ausschweifungen von M5S und Lega, aber weil die Franzosen, und das sage ich primär die Franzosen, haben eine Politik in Libyen durchgeführt, die gegen italienische Interessen waren, gegen Interessen der, ich würde fast sagen, der Libyer selber, gegen Interessen von Tunesien, Ägypten, Schad, jeden Nachbarstaat, und dann später ein bisschen in Zusammenarbeit mit Ägypten und VAE. Und zum Teil auch in Zusammenhang mit den Russen. Es gibt eine ganze Geschichte in Nordafrika, wo die Deutschen völlig abgemeldet waren. Hatten nichts Interesse für. Wo die Italiener einfach das sich ansahen. Die Italiener, das ist auch einer der Dirty Secrets von der EU-Außenpolitik, dass die italienischen und türkischen Interessen eigentlich relativ konkurrent sind. Die Italiener waren relativ okay, dass die Türken da eingegriffen haben und so weiter und so fort. Aber das hat sich jetzt gelegt. Da gab es jetzt einen Dialog. Schon eine italienische Seite und französische Seite. Und jetzt kommt, es wird immer von diesen Jahren, es sollte schon jetzt abgeschlossen, mal sehen, ob daraus was wird. Es soll ein Quirinalvertrag, ein italienisch-französisches Äquivalent zum deutsch-französischen Vertrag entstehen. Mit genau dieselben Strukturen und Verzahnung. Und für mich ist das auch ein Zeichen, dass Macron weit gegangen ist den Italienern gegenüber, unter Conte und jetzt unter Draghi, um diesen Deal zu ermöglichen, weil er glaubt, und das hört man auch, er glaubt von der französischen Seite, dass er glaubt, dass er mit den Italienern mehr hinkriegt als mit den Deutschen. Gerade wegen dieser Geschichte 2000, diese ausgestreckte Hand. Und ich meine, wenn Tusk oder jemand anderes in Polen übernimmt, kein Polen kann sich sehr viel schnell wenden, weil es eine sehr pro-europäische Bevölkerung gibt eigentlich in der Hinsicht. Da kann viel gemacht werden. Und da ist gerade eben diese Ebene zwischen der Regierung und der Bevölkerung, da gibt es schon eine Abspaltung bei solchen Fragen, glaube ich, wo die PES jetzt in sehr große Risiken eingeht. Es gibt andere Optionen für die Franzosen. Und das müssen die Deutschen auch mal langsam checken. Das Ganze wird an denen vorbeigehen, wenn sie jetzt nicht sich mal hinsetzen, wirklich mit diesen Veränderungen in der Machtstatik der EU wirklich nicht umgehen, das nicht debattieren, besprechen und vielleicht eine Strategie dafür aufbauen.
Ja, wir diskutieren das ja häufig noch unter diesem Gesichtspunkt von, wollen wir von einer Freihandelszone in Richtung einer größeren supranationalen Struktur? Und ich stehe da dann immer da, die haben wir seit 30 Jahren. Das ist eine Debatte, die kommt im Endeffekt mehr als 30 Jahre zu spät. Das wäre 1987, wäre das noch okay gewesen, als die Maastricht-Verhandlungen waren. Aber spätestens mit der Unterschrift unter Maastricht ist diese Frage völlig irrelevant. Da steht drin, die immer engere Union. Das ist das ganz klare Ziel. Und ich meine, das legt natürlich jeder Akteur immer so aus, wie er es gerne hätte. Aber wir hatten das ja jetzt schon mehrmals. Die ganze politische Gravitation, die Schwerkraft von Institutionen, von Interessen, von Handlungen, von Krisen, die zieht uns in Richtung stärkerer europäischer Verantwortlichkeit. Die Frage ist nicht, ob, sondern wie wir das gestalten wollen und ob wir es mitgestalten können oder ob das andere für uns machen. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich bin da manchmal echt ganz froh, wenn die deutschen Interessen komplett abgemeldet sind, weil jedes Mal, wenn Deutschland da aktiv Europapolitik betreibt, graut's mir häufig. Naja. Aber
bei Grenz- und militärischen Fragen, das sind so zwei Ebenen. Aber bei der Russlandpolitik, ich meine, da sind die Deutschen einfach, naja, da gibt es viel SPD-Romantik bei der Ostpolitik, die reinfließt. Und da sind die Grünen, ich meine, das ganz Interessante an der deutschen Szene ist, die Grünen sind die großen Realisten der deutschen Politik.
Die Transatlantiker.
Die sind ja auch die Knallharten, das sind europäische Interessen, bla bla. Können Sie sehr, innerhalb der grünen ideologischen Logik passt das sehr gut mit Umweltthemen, gerade eben, weil Russland so ein Carbon-Exporteur geworden ist. Aber es ist auch faszinierend. Aber okay, wenn es aber um die Politik gegenüber Sahel und Nordafrika geht und Türkei, die ganzen Ebene, da glaube ich, können die Deutschen etwas viel Positiveres mit reinbringen. Weil es ist eine Mitte-Links-Regierung, die jetzt sich umdreht und mal eine Strategie aufhört und sagt, gerade zu den Franzosen und zu den Italienern und zu den Spaniern und die ganzen, die das jetzt gestalten, sagen, wow, das hat schon seit 20 Jahren neokoloniale Züge und das ist zutiefst problematisch und natürlich werden wir immer da ein Akteur sein und wir haben Sicherheitsinteressen. Aber so wie das jetzt läuft, ist zu tiefst moralisch wie auch strategisch langfristig staut das da Probleme auf. Es wäre gut, wenn eine mitte-rechtsdeutsche Regierung da reinsetzen würde und sagen, Leute, setzen wir uns mal hin und denken ein bisschen drüber nach, wo wir hier gelandet sind und wie das jetzt anders gemacht werden kann. Da braucht man auch eine Grüne und SPD, die durchaus dazu möglich sind, sagen, vielleicht, ne, die Vorteile der Europäisierung ist, vielleicht sollten wir diese Vorteile wirklich bei der Migrationsfragen, legale Migrationswege, eine offenere Grenzpolitik, ein viel größeres Mitspracherecht von Staaten in Einflusszone, wie es Norwegen oder Schweiz haben, sagen, dass dann nicht nur für reiche nördliche Länder mit Device sind, aber auch vielleicht auch die Länder, die auch von uns mit uns zu sich verflocht werden, da muss eben auch Mitspracherecht kommen, wenn wir diesen Einfluss aufgebaut haben in diesen Gesellschaften. Das fehlt völlig in diesem sehr neokoloniale, das sind Italiener und die Franzosen sehr ähnlich, so Spanier, so eine neokoloniale Sicht, ja. Wir sind die Chefs, weißt du, diese Länder sind unabhängig mit Luftzeichen, aber wir müssen da noch unseren Einfluss weiten. Ja, da verstehe ich auch die algerische Reaktion dabei, ist immer so ein echtes Fuck you-Reaktion, das ist völlig verständlich. Und da könnte Deutschland einen positiven Beitrag machen, wenn es eine Strategie gäbe.
Großes Wenn an der Stelle. Du hast ja gerade schon Russland erwähnt. Wenn ich in das Thema mal noch einhaken darf. Ja, Russland ist ja jetzt wirklich das große außenpolitische Problem für Europa seit 2014 eigentlich. Also seit Europa mehr oder weniger in diese Ukraine-Krise gestolpert ist. Ja. Und zwar nicht als passiver Akteur, sondern schon als aktiver, aber ohne einen Plan dahinter und ohne zu wissen, was man da eigentlich anrichtet. Quasi kein Gedanke da dahinter. Ich sage ja auch immer, das ist ja quasi okay, dass man sagt, wir wollen die Ukraine in den europäischen Einflussbereich holen und wir wollen hier bestimmte Ziele erreichen, aber irgendwie scheint dieses, man hat zwar die Ukraine in den eigenen Einflussbereich gezogen, aber als sie dann da waren, dann war man plötzlich ganz überrascht und wusste nicht, was man damit anfangen soll. Du hast ja schon von dieser Romantik gesprochen, die in Deutschland ganz gerne gepflegt wird. Ja, immer diese, das geht ja noch auf die Weimarer Republik zurück, ja, diese Idee von diesem dritten Deutschland als diese Brücke zwischen Ost und West wird es ja gemacht, da kommt dann die Ostpolitik-Romantik noch mit drauf. Also so diese Idee, dass man eigentlich ja vielleicht gar nicht so bei der NATO mitmachen muss, sondern da vielleicht dann als neutraler Arbiter quasi vermittelt zwischen russischen Interessen einerseits und denen des Westens, zu dem man sich dann da nicht zugehörig fühlt, andererseits. Also das findet sich ja teilweise wirklich explizit auch in dem Parteiprogramm, gerade bei der Linken ist es ja ganz massiv drin, immer diese unter diesem Deckmantel von europäische Sicherheitsarchitektur unter der Einbeziehung Russlands ist es so eine Phrase, die man da häufig hört. Hältst du da irgendwas da davon grundsätzlich für realistisch? Bin ich da quasi zu sehr Russland-falsch?
Ich denke, es gibt so zwei Ebenen dazu. Erstmal die Russland-Ebene und die Ukraine-Ebene. Und das ist immer einer der Grundprobleme des deutschen Diskurses über Russland und Donbass, Ukraine und Krim, war immer diese Unterschätzung der Ukraine. Ne, und das sah man schon vor der Krise. Ne? Da gibt es diese Diskurs, ach, die Ukrainer, die kriegen nichts hin und die brauchen unsere europäische Hilfe. Und am Ende sind so ein Mini-Russland und sie sind so, ne, und irgendwie müssen wir mit Moskau sprechen. Ne? Und vieles von diesen Verhandlungsrunden der Nullerjahre, da hing auch so eine Art Atmosphäre, gerade bei der Auswärtigen Amt, und das sah man auch bei, keine Ahnung, so Panels bei der Friedrich-Ebert-Stiftung oder KAS, so, ja, Ukraine kann als leuchtendes Reformbeispiel für Russland. Es ging immer um Russland und nicht um Ukraine. Ukraine war ein Mittel zum Zweck, um Russland besser zu machen. Das haben die Ukrainer selber gemerkt. Die Ukrainer sind, und das ist einer, kommt wirklich zum Kern, dass die Ukrainer immer systematisch gerade von den Deutschen, aber auch anderen europäischen Akteuren, Französen, Briten, Italiener, alle unterschätzt worden sind. Ne, und die Polen ein bisschen. Die Polen haben so eine Sicht von der Ukraine, oh, sind die kleine Brüder und die kriegen es nicht hin. Und ne? Aber die Ukraine hatte eine der größten Waffenindustrien Europas, wenn nicht der Welt. Erstens, vor 2014. Ne, und das eigene Militär war am Zerfallen, aber die ukrainische Waffenindustrie hat faktisch an jeden verkauft. Die waren sozusagen den Aldi gegenüber von Russlands Realkauf, ne, bei der Waffenindustrie. Die haben den leicht billigere Modell, bisschen leichter zu benutzen, bisschen schrottiger, aber billiger. Und aber daraus haben sie eine Art militär-industriellen Komplex im Leben erhalten, in allen Ebenen, wo es klar war, wenn sie, und das war dieser Tiefpunkt, natürlich, wenn man eine Revolution hat oder autoritäre Herrscher, den Staat schröpft, um die eigene Machtsposition aufzubauen und viel Intervention vom russischen Gegner, es war eine ukrainische Dynamik, die das Ganze entfachte. Nicht EU, nicht Russland, es war Ukraine, das der zentrale Akteur war. Und dann war ich dieser Sicht, dann ist die Aufmerksamkeit von Deutschen, die nicht Außenpolitik oder Osteuropa-Politik machen und Wähler, ist auf die Ukraine gerichtet worden, so wo diesen Tiefpunkt des ukrainischen Staates, kurz nach der Revolution, die Russen greifen ein, weil sie Angst haben, wie sich die Situation entwickelt, dass die Ukraine verlieren. Aber jeder, der schon einen minimalen Kenntnisstand hatte über den ukrainischen Staat, wusste, wenn X-Einheit loyal bleibt und X-Offizier oder X-Unit bei der SBU, das sind eher Geheimdienste, wenn X-Politiker und Stadt und X-Fabrik, wenn man sozusagen diesen Puzzlestein der ukrainischen Gesellschaft sah, im Spätapril 2014, wusste man, die werden es überleben und die werden jetzt kämpfen. Ich kann mich erinnern, ich saß da in Berlin und nicht nur der Einzige, viele Kollegen saßen da und haben mit deutschen Kollegen gesagt, die werden kämpfen. Egal was für ein Deal ihr mit den Russen wollt, die Ukrainer werden kämpfen. Weil Krim ist für denen so eine Art Erniedrigung. Und ihr, die Deutschen, fragt gerade die Deutschen, diese Besuche von Steinmeier waren so, ihr müsst nicht um Krim kämpfen und ihr darf keinen Konflikt provozieren und wir können was verhandeln. Und die Ukrainer haben gesagt, okay, Turchinov, gerade Turchinov, der zentrale Figur im Fies war zu den Zeit. Also okay, okay, wir haben den nicht tun, wir haben auch Angst, wir wollen keinen Krieg. Ihr verhandelt das mindestens im Donnerstag, das dann ist Schluss. Und dann haben die Russen dann in Donetsk eingegriffen. Und da war die Atmosphäre in Kiew einfach spät April so ein Fuck you. Und das ist eine Fuck you gegenüber nicht nur den Russen, aber gegenüber die Deutschen. Die Ukrainer sind pro-europäisch, aber zum selben Zeitpunkt skeptisch gegenüber vielen europäischen Mitgliedstaaten. Und es hat sich faktisch in der ukrainischen politischen Kultur eingebüchtet, diese Idee, dass wir müssen Europa vor den Europäern retten. Wir sind eure erste Verteidigungslinie. Wir sterben für euch. Das ist jetzt oft übertrieben. Ne? Oft ist es so, hey, ja, warum guckt ihr auf Korruption, wenn wir für euch sterben? Ja, da gibt es vieles, was auch dubios jetzt, weil das hat sich alles institutionalisiert. Aber so ab Mai, späten Mai 2014, dann gingen die ukrainische Waffenfabriken auf vollen Rohren, die gingen Rekrut, die Armee war immer noch beschissen, aber man sah, dass die Schlüsseloffiziere in den Panzereinheiten und in Fallschirmjägereinheiten, dass die Sicherheitsdienste haben sich neu konstituiert. Was ich damit sagen werde, ist, es gibt diese Russland-Romantik und dieses Gefühl, es geht nur um Russland, wo die Perspektive völlig verloren geht über alle anderen Akteure in Osteuropa. Und Ukraine hat jetzt das zweit- oder drittgrößte Armee Europas nach Russland und Türkei. Und die Ukrainer, es ist immer noch diese Debatte in Deutschland, diese Bewaffnungsdebatte, das war sowas von lächerlich. Habe ich gesagt, vielleicht sollten wir den Ukrainer Waffen geben. Ich denke, hat jemand da in Kharkiv oder Dnipro geguckt und gesehen, was sie da in Odessa, was sie alles für Waffen bauen und was sie an der gesamten Welt verticken? Ne, das machen sie nur für Symbolgründe. Genau dasselbe mit diesen russischen Panzerabwehrraketen. Die Ukrainer haben die Technik. Die haben sie nur diese Raketen von den US gewollt aus symbolischen Gründen, wissen die Russen auch. Ne, und das war eben für mich eben, es ist einfach manchmal sitzt man da in Berlin und denkt, Leute, lebt ihr auf denselben Planeten wie die Akteure in Kiew oder Russland? Es war immer dieser Spruch von Merkel, es ist, als ob Putin auf einem anderen Planet lebt. Aber oft habe ich diesen Eindruck, dass es die Deutschen sind, Berlin ist, das auf einem anderen Planet lebt wie Kiew und Moskau.
Raumschiff Berlin quasi.
Raumschiff Berlin. Ich meine, Kiew und Moskau, die Gefahr ist immer, dass wenn das noch für ein Jahrzehnt weitergeht zwischen Ukraine und Russland, ist es wie Indien, Pakistan. Das ist dann nächstes broken. Und wenn der einzige Grund, warum die Europäer sich nicht zur vollen Bewaffnung, die Ukrainer sich nicht zur vollen Bewaffnung gegangen sind, ist, weil sie immer die EU-Institutionen, das wird besser in Brüssel verstanden, die Institutionen haben gesagt, wenn ihr das zu weit treibt mit der Wiederbewaffnung und der vollen Mobilisierung, dann ist es futsch mit europäischer Integration. Ne? Und das ist einer der wichtigsten Aspekte, die Ukrainer zurückhält, von etwas wirklich Dummes zu machen, ist diese Option zu sagen, ey, wenn wir das zu weit treiben, dann können wir es vergessen mit der europäischen Integration. Das heißt, der Fehlkonstrukt der deutschen Strategie gegenüber Osteuropa ist, es ist nur auf Russland ausgerichtet und was in Russland passiert. Aber es gibt lauter andere Akteure in Osteuropa, die Agency haben und die auch konkrete militärische Macht haben. Und das muss mit eingerechnet werden. Sonst sitzen da die Ukrainer irgendwann mal und das nächste Mal, das Problem ist jetzt, zwischen Ukraine und Russland gibt es so eine Art Deterrence, ne? Die Ukrainer wissen, die Russen wissen, dass sie einen Krieg gewinnen können, Ukraine, aber die Verluste werden so hoch sein, dass es womöglich Instabilität innerhalb von Russland führen wird. Die Ukrainer wissen, dass sie sich relativ, die haben jetzt die Stärke, Russland so einen Schaden anzuwerfen, dass die Russen wahrscheinlich nicht angreifen werden, aber dass ein Angriff auf diese Territorien oder Krim oder so weiter ist außer Frage, weil natürlich die Russen dann brutal zurückschlagen wollen. Risiko ist eher, keine Ahnung, was in 10 Jahren passiert. Russland könnte wieder schwach werden. Wo sind die Hebel, nicht nur gegenüber Russland, aber auch gegenüber die Ukraine? Was hält die Ukraine davon ab zu sagen, wenn die Russland wieder den Bach runtergehen und die Ukraine sagen, hey, hey, jetzt ist die Chance. Wie Kroatien gegenüber Krajina Srpska. Weil dieser Hintergedanke ist da immer noch in Kiew. Wenn die jetzt nicht, ne, aber wir warten ab. Und das ist eben, das ist sichtbar. Das ist völlig sichtbar. Aber deutsche Diplomaten, politische Ebene, das ist Fantasyland.
Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das bisher auch nicht sichtbar, was du mir hier gerade beschreibst mit diesem quasi die 10-Jahres-Perspektive von Kiew, die hatte ich bisher auch überhaupt nicht auf dem Radar. Ja, also diese
ist gefährlich. Ich finde es länger.
Absolut.
Es gibt Teilen der ukrainischen Elite, die das durchaus für idiotisch finden. Unter Zelensky, es ist gut, dass er gewonnen hat. Es ist gut, dass Leute im ukrainischen militärischen, sicherheitsaußenpolitischen, politischen Establishment jetzt sitzen und sagen, Leute, wollen wir den Donetsk wieder haben? Es sind immer Ruhe und Europa und so. Aber die brauchen immer wieder was von Europa, um diese Idee zu haben, dass die Integration wichtiger ist als irgendwelchen Heldenepos.
Ich habe das Gefühl, da gibt es generell einige gefährliche Stellen sozusagen, wo zwar aktuell sozusagen keine Gefahr droht, so ein bisschen wie bei China und Taiwan. Ja, niemand rechnet damit, dass da morgen Krieg ausbricht, aber wer weiß, was in 10 Jahren ist. Und ich habe auch so das Gefühl, wo du auch von Symbolpolitik sprichst und den Interessen von anderen Akteuren in der Region. Ja, wenn wir zum Beispiel diese Säbelrasseln haben zwischen den baltischen Staaten und Russland, wenn da dann die EU Battle Groups stationiert werden, wenn man Polen dazu nimmt, die ja auch versuchen, so viele NATO-Truppen wie nur irgend möglich auf ihrem Territorium zu stationieren, die aktiv gelobbyt haben, dass die Amerikaner ihr Afrika-Kommando nach Warschau, war es glaube ich, schieben, das aktuell in Stuttgart hier steht. Lauter solche Dinge, also da gibt es quasi Potenziale, die sich da aufbauen für dumme Unfälle, für Abenteurertum bei Leuten, die gerade glauben, dass sie auf dem aufsteigenden Ast sind sozusagen.
Aber
Und ich habe mich das auch ganz kurz, und dann lasse ich dich wieder die Expertise ausrollen sozusagen. Ich habe mich das auch ganz am Anfang von unserer Diskussion gefragt, als wir darüber gesprochen haben, quasi über solche Krisenmomente, innerhalb derer wir dann plötzlich feststellen, dass die EU zuständig ist. Wenn ich mir zum Beispiel gerade vorstelle, es gibt ein Problem, einen militärischen Zwischenfall, bei dem eine EU Battle Group involviert ist und die involviert werden soll, und die Europäische Union beschließt, jawohl, so wie das quasi auch offiziell gedacht ist, wir schicken eine EU Battle Group nach Litauen, um dort russische Grenzstörungen aufzuhalten. Und urplötzlich haben wir in Deutschland die Diskussion, Moment, da wären Bundeswehrsoldaten dabei, die durch eine Europa-Institution in einen Kriegseinsatz gegen Russland geschickt werden. Ich glaube, es ist aktuell überhaupt niemand klar, was da teilweise für Sprengsätze innerhalb dieses Systems liegen.
Ich glaube, aber ich meine, was ich qualifizieren möchte, ist, ich glaube auch, etwas wichtig ist, um die Osteuropäer wirklich auf eine Ebene, weil die Osteuropäer haben eben das Agency, die haben eigene Interessen und die sind jetzt Teil der EU und diese Interessen fließen ins gemeinsame der EU ein. Es ist schon wichtig, Abschreckung gegenüber Russland aufzubauen. Und es wäre gut, eine EU-Battlegroup zu haben, als Teil dieser Faktor. Aber wenn man dieses Ganze aufbaut, muss man schon ein Gespräch darüber haben, was genau die Ziele dieser Strategie sind, wie man diese Einheit und in welchem Kontext man sie benutzen würde und was für Kommunikationsebenen man hat zwischen Brüssel und Moskau oder Berlin und Moskau, um solche Unfälle aus dem Weg zu gehen. Das ganz Interessante zwischen Kiew und Moskau ist, es wird immer über, gerade in Deutschland, es geht immer um Deutschland, es gibt bilaterale Kommunikationswege zwischen den Ukrainern und den Russen. Für beiden war eigentlich die Revolution oder die fast Revolution in Belarus eine Katastrophe in der Hinsicht, weil einer der Hauptfiguren, die sie benutzt haben, um zwischeneinander zu kommunizieren, war Lukaschenko, und das ist jetzt nicht mehr möglich für die Ukrainer. Aber die finden auch andere Wege über die Kasachen und sowas. Kasachstan. Das heißt, die Ukrainer und die Russen haben faktisch schon eine Art Rulebook zwischeneinander aufgebaut. Und die haben schon Kommunikationswege, um wirklich Eskalationen aus dem Weg zu rennen. Was die Ukrainer erschreckt haben, war bei diesem Militäraufbau im Frühling, ist, dass keiner hat in Moskau beantwortet, bis relativ spät. Und das ist für die Ukrainer, haben die Ukrainer damit auch ein sehr, sehr gutes Mittel zu sehen. Das ist auch ein Signal gegen die Ukrainer gewesen. Dann haben sie sehr, relativ schnell ihre Truppen nach vorne aufgebaut und dann zu den Amerikanern gegangen und gesagt, das sieht ernsthaft aus. Und daraus ist auch eine Abschreckung. Aber wenn man Abschreckung aufbaut, und gerade das, was du ja gesagt hast, man braucht eben eine Strategie, man braucht eine Doktrin, man braucht einen Konsens. Und für mich dient dieser Aufbau der Abschreckung, nicht der Intervention in russischen internen. Ich bin für eine Demokratisierung Russlands, fände ich toll. Aber ich glaube nicht, dass wir werden auf diese Entwicklung keinen Einfluss ausüben können. Für uns ist es die zentrale Frage, wie können wir faktisch diese Entwicklung in Russland auf Distanz halten? Das ist die Frage für Kiew, das ist die Frage für Brüssel, das ist die Frage für Berlin. Ich finde es sehr gut, dass unter Selenskyj es Menschen gibt in einem, im ukrainischen System, die verantwortungsbewusst sind, in militärischer Führung sind sie verantwortungsbewusst und so weiter und so fort. In anderen Teilen der ukrainischen Elite, gerade bei den niederen Offizieren, dessen einzige militärische Erfahrung Krieg gegen Russland ist, ist eben diese Fantasie von Operation Storm, von diesen kroatischen Angriff auf Krajina Srpska, eine Übernahme. Und den politischen Kontext wird da ein bisschen, in 1995, das war der Ende der Jugoslawienkrieg, als Kroatien sein Territorium, ist so diese Fantasie, ne? So Tutschmann war da, ein starker Mann, und dass es eine laute diplomatische Deal gab mit Milosevic und so weiter und so fort. Ich glaube durchaus, dass es möglich ist, dass irgendwann Donetsk zu Ukraine zurückkehrt, aber nur durch einen Schattendeal mit den Russen, wenn sie es wieder loswerden wollen. Aber der Fantasie ist Operation Storm. Und das muss eben die Ukrainer eine europäische Perspektive geben, wo sie immer, ja, was sie zum Teil auch haben, wo es einen positiven Anreiz gibt, einfach zu sagen, okay, nur zu abschrecken. Nichts anderes. Weil das Problem nicht jetzt eben über die Explosivkraft eines Krieges mit Russland. Jetzt wäre eine Katastrophe, weil Russland stark ist. Nur, es ist genauso wichtig für eine Phase, wenn Russland schwach ist. Weil wenn Russland wieder schwach ist, wird jeder Arsch, der zwischen Kiew und Helsinki ein Grudge hat oder ein Beef hat mit den Russen, wird sagen, Leute, Brüssel, Berlin, die sind in Fantasyland, die sprechen über Will, aber Moskau kann da nichts mehr machen. Legen wir mal los. Und dazu gibt's natürlich, braucht man auch starke Verflechtung mit Kiew, um zu sagen, Leute, nee, keine gute Idee. Macht das lieber nicht. Ne? Und das ist in beiden Fällen. Nur da braucht man eben eine strategische Kultur, die dazu fähig ist, unterschiedliche Szenarien durchzugehen. Es gibt einen wirklich ausgezeichneten Außenpolitiker, nicht Außenpolitiker, ein Fachmann, Tobias Schneider, mit dem ich hin und wieder auch nicht einfach eine Meinung ist. Ich nehme als Beispiel, es gibt mehrere Leute in Berlin, aber Tobias Schneider ist ein Beispiel von jemand, der wirklich sehr gut drin ist, diese unterschiedlichen Szenarien durcharbeiten. Ne? Und es gibt andere Leute um ihn herum, gerade bei seinem Think Tank. Und es gibt mehrere Think Tanks, auch bei der Heinrich-Bill-Stiftung und so weiter. Aber diese Idee, dass man Szenarien durchlaufen kann, eine strategische Doktrin und eine Struktur bauen hat, einen nationalen Sicherheitsrat oder sowas, das ist wirklich nicht präsent, weil es keine kohärente strategische Debatte in Deutschland gibt. Es gibt lauter Impulse und Emotionen, aber kein Durchdenken von Notsituationen, wie man damit umgeht. Und unterschiedliche Tension Points.
Ist es in anderen europäischen Ländern besser als das Level der strategischen Diskussion?
Ich lebe hier in Großbritannien. Es ist eben auch wichtig. Deswegen bin ich optimistisch. Ich bin auch nicht pessimistisch. Ich denke, in Berlin gibt es. Ich habe nannte Tobias, weil ich musste gerade an denken, über so ein Projekt arbeiten, die über Taiwan und China und Europa gemacht hat. Das war sehr gute Arbeit. Es gibt ja andere Leute, die in Berlin dazu fähig sind, die das machen können. Das sind oft die Unbequemen. Das ist auch ein Teil der Berliner Landschaft ist, dass natürlich die Unbequemen sind die Leute, die viel eher diese Weitsicht haben, aber nicht notwendigerweise in unterschiedlichen Parteischablonen passen. Das ist eben auch ein Problem. Aber es ist durchaus, es gibt das Personal und es gibt die Institutionen und es gibt die Tiefe im deutschen System, um einen nationalen Sicherheitsrat aufzubauen und eine Struktur aufzubauen, um eine kohärente und realistische Strategie aufzubauen. Mein Problem ist, es in Großbritannien, ich lebe hier in einem Land, wo man durchaus eine strategische Kultur hat, eine strategische Debatte hat. Das ist toll auf einer Ebene, diese ganzen Szenarien und diese Ideen werden viel offener besprochen, die aber auf eine völlig illusionäre, eine völlig fantasiegeleitete Idee von britischer Macht und britischer Einfluss aufbaut. Es ist auch nicht nur wichtig, eine strategische Kultur und Debatte zu haben, diese Debatte muss auf eine realistische Einschätzung der eigenen Machtmöglichkeiten ruhen. Und in Europa, in der EU sind diese Machtmöglichkeiten mehr und mehr in Brüssel, die globalen, nicht im Nationalstaat. In Großbritannien hat sich eben rausgeschoben. Ich denke, am Ende, das ist eben auch ein Problem in Großbritannien gewesen. Keiner wollte wirklich mit der sich entwickelnden Staatlichkeit der EU auseinandersetzen. Weil für die Remainer, für die in der EU bleiben wollten, die da haben diese Idee verkauft, dass die Briten alle Vorteile der EU-Mitgliedschaft haben könnten, ohne irgendwann mal Schengen oder Eurozone. Ich meine, die Engländer, Briten waren am Ende in 2016 Freerider im europäischen System. Ne? Die haben nur von Single Market und nichts wirklich alle anderen Projekte beigetragen. Und das war auch, glaube ich, nicht sustainable. Das finde ich nachhaltig. Das musste immer irgendwann mal zum Knackpunkt kommen. Und die Brexiter leben immer noch im Glauben, dass die EU morgen umfallen wird, auseinanderdriften wird. Und diese wachsende Staatlichkeit der EU ist das eben auch nicht, weil wenn die EU stärker wird und mächtiger, dann muss man sich immer mit der EU auseinandersetzen in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren. Man kann sie nicht ignorieren und hoffen, dass es irgendwann weggeht. Ne? Und das heißt, es ist eben auch wichtig, dass Deutschland nicht nur eine strategische Kultur, eine strategische Debatte aufbaut, die auf demokratische Art und Weise den Wähler mitnimmt, mit einbringt. Aber es muss auch eine realistische Einschätzung geben über die Strukturen, in denen Deutschland sich befindet und die realen Machtmöglichkeiten Deutschlands in der EU, aber auch die Schwächen oder die Ebenen, wo die EU oder Deutschland nicht so viel Macht haben. Das muss auf realistische Grundlagen aufgebaut werden. Wie gesagt, ich würde zum Beispiel den Tobias völlig vorschlagen. Es gibt viele Leute, die in Berlin das machen können. Die sind eben gerade nicht die, die an den Hebeln der Macht sitzen.
Ja, da hätte ich, wenn du schon sagst, ja quasi die Gebiete, in denen die EU realistisch wenig Macht hat, da würde mir jetzt spontan eben der ganze Pazifikraum einfallen, ja, mit China. Da haben wir aktuell dieses Thema, dass die Franzosen ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, eine diplomatische Schlappe erlitten haben, um es mal milde auszudrücken, mit diesem U-Boot-Deal mit den Australiern, durchgefallen ist. Und dann gibt es ja diese Versuche, sowohl von Großbritannien als auch von Frankreich, mit so diesen Durchfahrten durch diese Straße von Taiwan quasi Präsenz zu zeigen. Aber das ist ja dann trotz allem ein sehr nationales Ding und kein europäisches. Und wir haben da zwar, glaube ich, ich weiß gar nicht, haben wir es jetzt geschickt, eine deutsche Fregatte, oder haben wir nur drüber diskutiert?
Ich glaube, es tuckert da irgendwo rum.
On the way quasi, ja. Aber da ist eben auch unklar, jenseits von einer rein symbolischen Anwesenheit, wie viel Einfluss haben wir auf Dinge, die in China passieren und in der Region? Weil da haben wir handfeste wirtschaftliche Interessen, aber kaum Möglichkeiten der Machtprojektion, soweit ich das sehe. Das scheint mir schon ein Spannungsfeld zu sein.
Das ist für mich auch ein Zeichen. Zum Beispiel nehmen wir Frankreich. Das ist natürlich auch eine ehrenwerte strategische Kultur, eine strategische Debatte. Das ist auch eine Debatte, in der die Wähler mit einbezogen werden. Das ist nicht nur eine Eliten. Diese Debatten sind nicht nur Elitendebatten. Das sind Debatten, die durchaus vielleicht auf nicht so komplexe Ebene, aber durchaus von vielen Wählern so gehört werden und aufgenommen werden und auch Teil der Alltagskultur sind, der französischen Alltagskultur. Nur wieder mal, das ist gerade für Großbritannien und Frankreich, für aus einer unterschiedlichen Dynamik her, aber es ist am Ende der gleiche Grund. Beide können nicht in Europa unilateral handeln. Dort, wo deren eigenen strategischen Schwerpunkt ist für Frankreich und Großbritannien Europa und die Welt drumherum, ne? Sahel, Mittelalter, Nahosten, Middle East, Osteuropa, Mittelmeer und so weiter und so fort, Nordatlantik. Das ist der strategische beider Staaten. Das sind, wo die meisten Assets sind und wo die meisten Probleme sind, die beiden Staaten beansprucht. Nur gerade in dem Feld, was für den beiden zentralsten sind, können sie eben nicht unilateral handeln. Sind sie so von anderen, und gerade bei der Europäisierungsdynamik wird mehr und mehr Macht aus deren Händen gezogen. Und auch nach dem Brexit im Fall Großbritanniens. Das Indo-Pazifik ist ein Feld, wo beide viel unilateraler agieren können, in deren Köpfen. Das ist ein Ort, wo man ist zwar multilateral in der Hinsicht, dass man Teil von Allianzsystemen ist, aber man kann auch unabhängiger von der EU arbeiten oder sein eigenes Ding bringen. Und ich finde, das ist wieder mal so dieser Impuls, diese Großmachtsymbolik hinterher zu jagen, führt eben auch zu einem völlig irrealen Umgang mit der eigentlichen Machtstatik in der Indo-Pazifik. Indo-Pazifik gibt's nicht mal. Indo-Pazifik, der Begriff kommt von Tom Barnett und lauter Pentagon-PowerPoint-Slides der späten 90er. Das ist diese PowerPoint ist Gift für strategische Debatte, weil man sucht nach so einem Begriff, sagt, fasst alles mit ein, Indo-Pacific Area, and, you know, Naval. Es ist nicht mal ein kohärenter Konzept. Ne, ich meine, das beinhaltet Sicherheitsprobleme in Mosambik gegenüber Dschihadisten bis Nordkorea und Leute. Ne? Und das ist so eine Art strategische Mode aus der USA, die nach Europa rübergeschwappt ist. Die EU, ich glaube, das EU-Papier ist viel realistischer, sondern unsere Macht ist da primär geoökonomisch, da haben wir viele Hebel, aber auf der Sicherheitsebene sind wir sekundärer Akteur und können vielleicht dazu Allianzsysteme beitragen, um eine Abschreckungsdynamik gegenüber China aufzubauen, aber wir sind nicht da die primäre Akteure, sagt keiner in Brüssel. Das ist eine Sicherheitsebene, das ist ein anderer. Und das ist eigentlich auch die Wirklichkeit für Großbritannien und Frankreich. Frankreich hat da Territorium. Die französische Strategie, Diplomaten und Pandits und Analytiker sagen immer, wir haben 1,65 Millionen Staatsbürger in der Indischen Ozean und Neukaledonien und so. Und wir haben da militärische Assets. Ja, super. Es sind 1,65 Millionen Leute. Das ist schon, ja, respektabel. Aber mein Gott, ich meine, Vietnam alleine sind 90 Millionen Leute. Und Armee von 400.000 sind alle da. Ja, die primäre Akteure. Die primäre Akteure und die primäre Partner der USA sind in der Region. Darunter auch Australien. Ne? Und die Franzosen wollten da reingehen mit diesen Submarine Deal, diesen U-Boot Deal und sich irgendwie als primärer Senior Partner gegen das sagen, ja, wir bauen den U-Boote, das ist Teil unserer Strategie, werden Indo-Pazifik einer der zentralen Partner sein. Und das ist, nee, ich meine, das ist der strategische Schwerpunkt Frankreichs ist in Europa. Und wenn irgendwann mal wieder eine große Krise in Europa ist, werden die Franzosen immer in Europa die Priorität setzen. Indo-Pazifik wird als sekundärer Feld sein. Das heißt, diese ganze Indo-Pazifik-Debatte in Großbritannien, aus ähnlichen Gründen, Brexit, die wollen sagen, dass es global als Großbritannien ist und es immer noch wer sind. Und die sind aber in diesen U-Boot-Deal mit Australien der Junior-Partner. Bei Weitem der Junior-Partner. Das ist hauptsächlich eine strategische, deswegen glaube ich, haben die Amerikaner so wenig mit den Franzosen, weil das ist für den primär über eine viel festere Beziehung zu Australien. Australien faktisch als große Flugzeugbasis und Schiffbasis für US Navy. Ne? Aber es war auch nicht mal so eine epokale Veränderung. Ich meine, Ende diese Allianz zwischen USA und Australien, das gab es eine Vertragsbasis, glaube ich, 1954, wie mein Kollege Lawrence Friedman, ein sehr ausgezeichneter Stratege, gesagt hat in seinem Stück beim Sunday Times. Das heißt, das für mich, das ärgert mich, diese ganze Indo-Pazifik-Debatte war für mich einfach ein Witz. Es war einfach ein Zeichen über gewisse Illusionen, die eigentlich aus einer Machtlosigkeit entstanden worden sind und da innerhalb von Europa von diesen Nationalstaaten und sie jagen irgendwie eine Großmachtsymbolik im Indo-Pazifik hinterher, die sie niemals bewahren werden. Großbritannien hat da fast ein oder zwei Basen, aber fast keine Territorien, das ist ein marginaler Akteur. Und die Franzosen sind schon wichtig in dem Indo-Pazifischen Raum, das an sich nicht existiert, wenn es um Abschreckung über China geht, aber das sind Juniorpartner, die hauptsächlichen, die Big Player sind Japan, USA, ohne Frage. Japan, Indien, Vietnam, Australien. Indonesien, wenn die Indonesier sich mal entscheiden, auf welcher Seite sie sind, die sind eher auf die US-Seite, aber das wegen interner Innenpolitik ist schwer für denen, das offen zu sagen. Indonesien vielleicht. Das Ganze ärgert mich, weil das ist für mich so eine Art Distraction, so eine Art Ablenkung von den Themen, die eigentlich für uns hier relevant sind. Und als endgültiger Punkt, es ist wieder mal diese Debatte. Wir haben immer diesen Szenario vor Augen, dass die Chinesen im Vormarsch sind und immer mächtiger werden und bla und wir brauchen auch, und eine Abschreckungskulisse brauchen wir schon, glaube ich schon. Mindestens aus USA-Sicht oder vietnamesische oder japanische, indische Sicht. Aber wir haben keinen Modell und keine Strategie für ein Szenario, wo China schwach ist. Es ist keine Garantie, dass China dieser übermächtige Staat wird. Die haben genug Schwierigkeiten da mit dem Immobilienmarkt, mit Evergrande oder lauter anderen Faktoren. Es ist nicht mal klar, ob Xi Jinping überhaupt sein Hauptinteresse sich in der Außenpolitik oder Innenpolitik gerichtet ist. Es gibt vieles, es ist in der Parteikongress im nächsten Jahr. Das heißt, es ist so eurozentrisch diese U-Boot-Debatte gewesen. Und es gab so viele Illusionen der Rolle, die Großbritannien und Frankreich noch durchführen kann. Das fand ich einfach ärgerlich. Es war eine Ablenkung. Es war für mich ein Witz, die ganze Debatte.
Vor allem im Endeffekt zeigt man dann eher seine geopolitische Schwäche mit dem, was man da macht. Also das dann zeigt man ja nur allen. Man schafft sozusagen das Gegenteil von dem, was man da eigentlich erreichen wollte. Zum Abschluss jetzt nochmal zur Bundestagswahl nochmal so konkret nochmal zurückkommen. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, weil vielleicht gibt's auch nichts zu sagen, aber vielleicht kannst du noch da was sagen, mit welchen Hoffnungen oder Sorgen man im EU-Ausland auf die Bundestagswahl schaut. Weil du hast ja schon gesagt, ne, eine Dreierkoalition in der Regierung, danach sieht's ja höchstwahrscheinlich aus, wird dann ja ein sehr viel schwächeres Kanzleramt bedeuten, also ein neues Kanzleramt sowieso erstmal ein bisschen schwächer, was erstmal dann sich festigen muss, aber mit einer Dreierkonstellation ist auch nochmal, ist das vielleicht etwas, was man in Europa sich auch ein bisschen erhofft, ein schwächeres Berlin in Brüssel oder hat man da Sorgen davor oder wie schaut man so grundsätzlich auf die Bundestagswahl?
Es gibt unterschiedliche Sichten natürlich und ich glaube, die britische Sicht ist problematisch, weil es gab immer diese Erwartungshaltung seit Anfang des Brexit-Prozesses, schon bei der Verhandlung zwischen Cameron und der EU und Merkel, dass Merkel das für Deutschland richtet. Dass Merkel das für Großbritannien richtet. Ne? Die EU-Instanzen, wir werden zu Paris und Berlin gehen und die werden uns verstehen und bumm, und dann ist alles erledigt und es ist gelöst. Ich glaube, ich habe ja auch ein Piece für New Statesman darüber geschrieben und versucht, das jetzt zu argumentieren, gegenüber britischen Kollegen zu sagen, Leute, ihr müsst euch darauf einstellen, dass Deutschland, es ist natürlich immer ein sehr wichtiger Partner und einer der wichtigsten Partner in Europa, aber ihr müsst mal ein bisschen mehr Arbeit investieren gegenüber Rom, gegenüber Madrid, gegenüber Warschau, gegenüber anderen europäischen Staaten, weil nicht in jedem Politikbereich ist Deutschland der dominante Akteur. Und ich glaube, auch die Briten sind überhaupt nicht auf eine Situation eingestellt, wo Berlin vielleicht bewegungsunfähig ist für ein Jahr oder 18 Monate Minimum. Ne? Und diese Debatte sehe ich auch in Frankreich. In Frankreich ist es, wie können wir den deutsch-französischen Motor aufbauen? Natürlich die französische Sicht, gerade bei Macron, ist immer, wir können das hin, wir werden am Lenker sitzen, die Deutschen nebenbei. Ne? Aber okay. Aber das ist die Idee, die ich glaube, bei der französischen Seite ist immer auch bei Le Monde, Dietmar Saint-Figaro, ja, was wird die strategische Zukunft Deutschlands? Die Idee, dass vielleicht einer der zentralen Akteure der EU bewegungsunfähig ist für eine Weile, darauf ist, glaube ich, sind die wenigsten eingestellt. Und dass das wirklich am Ende, das führt auch wahrscheinlich eher auch zu einer weiteren Europäisierung der Politik. Wenn Berlin nichts richten kann, dann läuft vielleicht auch noch mehr durch Brüssel. Weil es kein Merkel gibt, die sagt, okay, boom. Das ist auch eine Möglichkeit, dass von der Leyen oder andere, da Michel, mehr Einfluss über diese Prozesse haben werden, weil sie am Ende die Arbeiter sein werden, die salomonisch da sitzen und sagen, okay, diese Verhandlungen führen und dominieren. Aber ich glaube, das auch von der osteuropäischen Sicht und Mittelmeersicht, ich meine, die Deutschen werden nicht ernst genommen. Auch klar, ich würde sagen, bei vielen europäischen Hauptstädten, ja. Nö, ich post Merkel, da müssen die Deutschen ein bisschen arbeiten. Und das ist vielleicht mein letzter Punkt. Wurde vieles auf der Autorität Merkels aufgebaut. Und das sollte eigentlich, das ist eigentlich auch Zeichen einer dysfunktionalen strategischen Kultur, wenn vieles nur auf eine Person aufbaut. Es muss viel mehr institutionalisiert werden. Ich meine, dass die Franzosen jetzt was verhandeln mit der Linie, die Deutschen müssen alle Vertragswerke, bilateralen Vertragswerke mit Italien erneuern. Weil das ist jetzt ein zu wichtiger Akteur, so einfach zu sagen, ja, Italiener, das muss wirklich gearbeitet werden in Beziehungen gegenüber Rom, weil das ist der andere, das ist sozusagen der dritte im Bunde, womöglich bis Warschau, das wäre der vierte. Die Deutschen müssen dann viel mehr aktivere Diplomatie und aktiveren Outreach zu jedem EU-Staat durchführen. Und in Großbritannien auf der anderen Seite, ich glaube, das ist eine umgekehrte Schwierigkeit. Die zwei großen Problemfälle, die Teil des EU-Systems irgendwie sind, irgendwie immer noch, aber beide das sehr, sehr polarisiert und dagegen wettern, sind Türkei und Großbritannien. Und den beiden Fällen muss jede deutsche oder andere Regierung abwarten. Ich glaube nicht, ich glaube, wir müssen damit leben, dass die EU-Staaten müssen damit leben, dass die Briten aus ganz anderen Gründen wie die Türken, aber da muss sich vieles weiterentwickeln, bevor es wieder zu stabileren Beziehungen führen kann. Aber innerhalb der EU, da müssen die Deutschen viel, viel aktiver sein. Dann kann ich den Michael Roth immer rumschicken und sagen, ist ein netter Typ, aber ein sehr kompetenter Mann. Aber das muss wirklich hohe Ebene, vieles muss wieder aufgebaut. Merkel war immer sehr gut darin. Die hat die EU so behandelt, wie sie die eigene Partei. Weißt du, wie Merkel in der Partei die SMSs geschickt haben und die hat immer sehr, sehr geschickt, die unterschiedliche Führungsleute der EU machen. Aber das muss nicht alles über Merkel laufen. Das muss jeder Ministerium, jeder Minister, jede Parteiführung innerhalb einer Koalition muss da aktiv, dauernd schon auch EU-Pflege machen. Und das nicht alles auf Scholz lassen.
Ich habe so dieses Gefühl, dein Fazit, das lässt sich, wenn man quasi den außenpolitischen Kontext rausstreicht, auf viele Bereiche anwenden. Ja, Deutschland müsste mehr tun, aber wir erwarten es für die nächsten 4 Jahre nicht.
Ja.
Das gilt ja für die Klimakrise, das gilt wahrscheinlich für alle möglichen Reformfelder sozusagen. Und ja, da können wir, glaube ich, hauptsächlich darauf hoffen, jetzt gerade im außenpolitischen Bereich, dass dann irgendjemand in der EU, der da einerseits kompetent und andererseits nicht irgendwie bösartig ist, quasi dieses fallengelassene Steuerruder, was für eine Metapher, aufgreift und damit dann wo auch immer hinsteuert. Ob das jetzt nachher die EZB ist, ob das der italienische Staat ist und so weiter. Ich denke, das wird halt alles sehr verzettelt sein, aber letzten Endes zu weiterer europäische Integration führen, ob man das will oder nicht. Ich sehe wenig Alternativen da dazu aktuell bestehen.
Ja.
Vielen Dank dir, Alex, für dieses Gespräch. Es war unglaublich spannend und sehr lehrreich. Ich freue mich wirklich, dass du hier warst. Dankeschön.
Vielen Dank. War super.